MENA Watch, der Talk.
Ich darf jetzt herzlich Markus Buchner begrüßen. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Rektor des Österreich Hospiz in Jerusalem und das schon seit 20 Jahren, feiern jetzt Jubiläum 2024, haben auch ein Buch herausgebracht. Ich habe ein bisschen verfolgt die Entwicklung des Hospiz in Jerusalem. Sie haben das als Zentrum des interreligiösen Dialogs und als wichtigen Bestandteil des Lebens in Jerusalem etabliert die letzten 20 Jahre. Und Sie sind auch ein sehr scharfsinniger Beobachter des politischen Lebens in Israel, in Jerusalem und auch im Nahen Osten. Ich möchte beginnen vor einem Jahr am 7. Oktober, das jährt sich jetzt in zwei, drei Wochen, hat die Hamas in einem unfassbaren, brutalen und mörderischen Angriff, Terrorangriff, 1300 Israelis ermordet, über 200 Menschen verschleppt, immer noch sind 100 Menschen als Geiseln gefangen im Gazastreifen. Es ist seit dem Krieg in Israel. Wie haben Sie damals diesen 7. Oktober in Jerusalem erlebt?
Die ersten Meldungen in der Früh, 7. Oktober, mein erster Gedanke war, nun gut, es ist wieder mal was passiert. Also ich habe ehrlicherweise doch 2-3 Stunden gebraucht, um, wie viele im Land, eigentlich alle, also die Informationen sind zum Teil ja nur sehr spärlich gekommen, vor allen Dingen in dem Moment, dass alles passiert ist. Also ich habe schon bis um die Mittagszeit gebraucht, um zu realisieren, was passiert ist und dass das ein vollkommen anderes Maß erreichen wird als alles, was ich jemals in 20 Jahren, 25 Jahren davor erlebt habe. Und es hat wirklich in den ersten 10 Tagen, als wir noch auch in Jerusalem massiv unter Raketenbeschuss gestanden sind, das fühlte sich ganz, ganz anders an als alles, was ich im Nahostkonflikt jemals kennengelernt habe. Also das war wirklich tragisch. Ich habe vor etwa 2 Wochen habe ich Überlebende getroffen, die mir erzählt haben, sie sind stundenlang in ihrem Schutzraum gesessen, in diesem Kibbuzim rund um den Gazastreifen. Und sie haben versucht, die Polizei anzurufen, die Rettung anzurufen, die Armee anzurufen. Und es war niemand erreichbar. Also diese Menschen vor Ort in der Situation, die dachten, wenn niemand erreichbar ist, dann passiert das, was ihnen gerade widerfährt, überall im ganzen Land. Und die dachten wirklich stundenlang, dass diese Angriffe flächendeckend erfolgen. Und wenn die Armee nicht kommt, dann deshalb, weil es die Armee nicht mehr gibt, weil es das Land nicht mehr gibt. Und dieser Eindruck, dass das Land bedroht wird in seiner Existenz, der hat sich seit damals bei vielen Menschen gehalten.
Wann haben Sie wirklich verstanden, was da passiert ist? Oder wann hat Ihre Umgebung im Hospiz verstanden, was da passiert ist und welche Auswirkungen und welche Dynamik das Ganze haben wird?
Wir haben sicherlich 2 Tage gebraucht, um das Ausmaß zu realisieren, bis die Opferzahlen kommuniziert worden sind, bis halbwegs Klarheit herrschte, was ist da eigentlich passiert. Im Grunde genommen sind viele Fragen des 7. Oktober nach wie vor offen und ungeklärt. Erst vor kurzem hat man die Zahl der Hamas-Terroristen, die an über 120 Punkten gleichzeitig aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet gekommen sind, nach oben revidiert auf beinahe 6.000 bislang. War von 3.000 die Rede. Also da ist noch vieles im Unklaren. Letztlich hat es aber wirklich Tage gedauert, um das Ausmaß zu verstehen. Hamas-Terroristen, die mit Bodycams ihre abscheulichen Taten ausgeführt haben, haben das ja zum Teil in der Minute auch live gestreamt. Das war unerträglich. Und ich denke, nicht nur für mich als außenstehenden Beobachter, der schon lange vor Ort lebt, und natürlich für Israelis, die sich direkt angegriffen fühlten, aber selbst bei meinen Mitarbeiterinnen bei uns im Gästehaus und auch in meiner Nachbarschaft in Ost-Jerusalem, hat es tatsächlich etwas gegeben wie ein Überraschungseffekt, ein Entsetzen darüber, in welchem Ausmaß, in welcher Brutalität, das ist ja unvorstellbar von dem, was da passiert ist. Also auch bei palästinensischen Nachbarn habe ich dieses Entsetzen durchaus wahrnehmen können in dem Moment.
Wie hat sich Ihr unmittelbares Leben und auch Ihre Mitarbeiter, Sie haben ja auch sehr viele Palästinenser, glaube ich, im Haus beschäftigt, wie hat sich das verändert die letzten Monate?
Wir haben in den ersten Wochen des beginnenden Krieges wirklich gemerkt, es kommen keine Besucher mehr in die Altstadt, man redet nicht mehr miteinander, man ist vorsichtig geworden, wem vertraut man was an, wen möchte man treffen, wohin geht man, in welchen Stadtteil. Das hat wirklich wochenlang angedauert und hing wie so eine Dunstglocke über der Stadt. Und später hat es natürlich wiederum die ersten Besucher gegeben, die ihren Weg in die Altstadt gefunden haben, aber alles unter einem großen, großen Vorbehalt. Wir dürfen nicht vergessen, es hat sich ja sehr schnell herausgestellt, dass die Informationen, die die Hamas gehabt hat, ja auch von palästinensischen Arbeitern gekommen sind, die aus dem Gazastreifen täglich zur Arbeit in israelische Firmen und Gemeinden gekommen sind. Also was davor noch an Vertrauen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen vorhanden war, ist durch das Massaker des 7. Oktober komplett weg. Und jetzt natürlich auch durch diesen unglaublich lange andauernden Krieg hätte niemand für möglich gehalten, dass es ein Jahr lang andauern sollte. Also was wirklich komplett zerstört ist und was nachhaltig das Gespräch beeinflussen wird, beeinträchtigen wird, ist, dass das Vertrauen komplett weg ist zwischen Israelis und Palästinensern.
Aber prinzipiell, Jerusalem war immer eine Stadt, wo es sehr viele Spannungen gegeben hat. Man hat immer von Attentaten lesen müssen. Aber trotzdem hat es in ansatzweise immer funktioniert zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, auch mit Schwierigkeiten. Das heißt, was Sie jetzt sagen, das Vertrauen ist komplett weg. Also da gibt es jetzt momentan keinen Dialog oder keine Kommunikation zwischen Muslimen und Juden. Sehe ich das richtig?
Wenn ich es vergleiche mit meiner Anfangszeit oder mit meiner Studentenzeit Mitte der 90er Jahre, das ist unvergleichbar. Man kann es eben nicht vergleichen. Damals war es noch vollkommen normal, dass es eine Interaktion zwischen Israelis und Palästinensern gegeben hat, dass auch viele Palästinenser in Privathaushalten gearbeitet haben, wenn es um Renovierungen gegangen ist, als Handwerker, all dergleichen mehr oder auch im Garten, Instandhaltung. Das war damals normal. Es war auch vollkommen normal, dass viele Israelis zum Teil aus Tel Aviv nach Jericho gefahren sind, um dort ihr Wochenende zu verbringen. Also da hat es wesentlich mehr dieser ganz normalen zwischenmenschlichen Kontakte gegeben. Und im Laufe der Jahre, ich möchte jetzt nicht sagen mit jedem Attentat, weil daran gewöhnen wir uns vor Ort, so tragisch das ist, aber es braucht ja einen gewissen Alltag. Aber mit allem, was passiert ist in den letzten Jahren, hat dieses Vertrauen wirklich kontinuierlich abgenommen. Und jetzt ist es so, viele Palästinenser finden keinen Arbeitsplatz mehr in israelischen Einrichtungen. Das ist ein Problem für die palästinensische Wirtschaft in der Westbank, wo ja doch viele abhängig waren davon. Wenn wir jetzt annehmen, dass zum Beispiel 100.000 Palästinenser aus der Westbank zur Arbeit nach Israel gekommen sind und wir gehen davon aus, dass da ja immer auch Familien miternährt werden durch dieses Einkommen, wird man nicht allzu weit davon entfernt sein, zu sagen, ja, etwa 1 Million Palästinenser, Palästinenserinnen in der Westbank konnten ganz gut davon leben. Das fällt weg aufgrund des fehlenden Vertrauens. Israel hat sich in den letzten Monaten des Krieges dazu entschlossen, mehr Gastarbeiter aus asiatischen Ländern ins Land zu bringen. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, so 1.000 pro Woche, die da neu kommen, um diese Arbeitsplätze zu füllen.
Zu ersetzen.
Zu ersetzen, sehr richtig. Und das ist ein Thema.
Sie haben viel Kontakt auch mit Palästinensern in Jerusalem. Wie haben die damals in ihrem Umfeld diesen 7. Oktober wahrgenommen? Man kennt natürlich die israelische Seite, aber man spricht sehr wenig über die palästinensische Seite. Wie haben die diesen Terroranschlag der Hamas, wie haben die den rezipiert oder beziehungsweise wie hat sich das verändert dann in den Folgemonaten?
Die Reaktionen waren durchaus unterschiedlich. Was wir nicht gesehen haben, das hat es eher in anderen arabischen Ländern der Region gegeben. Also was wir nicht gesehen haben in Ost-Jerusalem sind Menschen, die das bejubelt hätten, die das gefeiert hätten, die Süßigkeiten verteilt hätten. Das war eher ein Phänomen in der Region, in den umgebenden Ländern, aber definitiv nicht bei uns in Ost-Jerusalem und ich hätte es auch nicht in der Westbank mitbekommen. Und auch diese Demonstrationen, die es weltweit auch in Europa gegeben hat, auch in Wien gegeben hat, in Solidarität mit wem auch immer, in den ersten Wochen, das hat es bei uns so nicht gegeben. Es hat natürlich auch in meinem Umfeld Palästinenser gegeben, die gesagt haben, wenn ich das so salopp formulieren darf, na, recht geschieht ihnen aufgrund der Besatzungssituation der letzten Jahrzehnte. Es war ja abzusehen, dass da mal ein Gegenschlag, eine Reaktion kommen muss. Oder aber, was haben die alles in den letzten Jahren in der Westbank, im Gazastreifen mit unser einer gemacht? Also insofern war es abzusehen, dass da mal der Pendelschlag in die andere Richtung geht. Das war schon eine Reaktion, die man damals hören konnte. Und trotzdem hat es auch welche gegeben, die sich eben nicht so geäußert haben, die schon im ersten Moment verstanden haben, dass dieses Massaker ja nicht einordnbar ist, dass es ja nicht zu vergleichen ist mit etwas, was wir vorher schon erlebt haben.
Also
Der Nahostkonflikt ist seit Jahrzehnten eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt, von Attentaten und Gegenreaktionen, von Militäroperationen in der Westbank und im Gazastreifen. All das kannte man und all das war und ist nach wie vor erwartbar in diesem Kontext. Aber dieser 7. Oktober in diesem Ausmaß, in seiner Brutalität, hat auch zu Überraschungen und Entsetzen bei Palästinensern geführt. Das kann ich ruhigen Gewissens behaupten und erzählen, weil ich das in meinem Umfeld auch so wahrgenommen habe. Allerdings, ob man dann als Palästinenser, Palästinenserin das einem Journalisten gegenüber auch so artikuliert, ist eine ganz andere Frage. Ich bin davon überzeugt, wenn ich in meiner Nachbarschaft unterwegs bin, ein palästinensischer Shopkeeper in der Altstadt wird in erster Linie einem Reporter gegenüber halt seine Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen artikulieren. Wenn ich ihn frage, wie geht's dir, wird er in erster Linie sehr wohl sagen, naja, es fehlen die Touristen, es fehlen die Pilger, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnungen zahlen soll, ich weiß nicht, wie ich das Schulgeld zahlen soll. Also gerade Palästinenser in Ostjerusalem und in der Altstadt hängen ja sehr stark vom Tourismus ab. Und da haben wir das Phänomen Corona über lange Zeit, keine wirklichen Einnahmen, jetzt der Krieg ein Jahr lang. Also die sehen schon eher ihren persönlichen Schaden. Und viele würden auch so weit gehen zu sagen, im privaten Gespräch, wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, zu sagen, die Hamas hat übertrieben. Im Wissen, dass das, was jetzt passiert, die Karten vollkommen neu mischen wird. Nichts wird mehr so sein in diesem Nahostgespräch, wie wir es davor eben kannten. Die Hamas andererseits hat ja selber auch eingestanden, wenn sie geahnt hätten, dass es auf der Gegenseite in Israel keine Armee gibt, keine Polizei gibt, die diese Angriffswellen auch in dem Moment zurückschlagen könnte, dann haben die ja verlauten lassen, hätten sie deutlich mehr Terroristen auf den Weg gebracht. Und in der Zwischenzeit, ja, sie würden es jederzeit auch wiederholen. Also zumindest in meinem Umfeld, bei unseren Mitarbeitern, und das ist jetzt nicht deshalb, weil sie bei uns in einer christlichen Einrichtung arbeiten würden, das ist schon repräsentativ für das, was die Menschen in Ostjerusalem denken. Einerseits nach außen hin natürlich die Solidarität mit ihrem eigenen Volk, mit den Palästinensern im Gazastreifen, wenn man so möchte, mit der Zivilbevölkerung, aber prime natürlich die Sorge um das eigene Auskommen und das ist zutiefst normal.
Jetzt ist dieser Krieg seit einem Jahr. Anfangs hat es weltweit Solidarität mit Israel gegeben, mit Fortgang des Krieges. Bröckelt das? Wir kennen die Demonstrationen, wir wissen, dass der Antisemitismus eine nie dagewesene Welle ausgelöst hat weltweit. Wir kennen die Besetzungen der Universitäten, auch von der linken Seite, nicht nur von Muslimen weltweit. Haben Sie das erwartet, diese Heftigkeit, dass diese Solidarität so bröckelt und eigentlich in das Gegenteil sich umkehrt?
Und zwar sehr schnell. Es gibt einen Gastkommentar von mir in der Presse, ich glaube vom 15. Oktober, wo ich genau das festhalte, dass das passieren wird. Sobald die ersten Bilder aus dem Gazastreifen der Zerstörungen mit ums Leben gekommenen Kindern, Jugendlichen, Verletzte, Häuser, die bombardiert werden, sobald diese Bilder die Runde machen, wird die Solidarität kippen. Am Anfang war das Entsetzen, die Solidarität mit Israel natürlich ausgeprägt, sehr, sehr groß, sehr, sehr stark, international. Aber es war von Anfang an klar, wer wie die Hamas ein derartiges Massaker plant, hat den Krieg mit eingepreist auf Kosten der eigenen Zivilbevölkerung. Und dass man dann natürlich hergeht und das Leid der eigenen Zivilbevölkerung, hinter der man sich versteckt und versteckt hält, wiederum sich zum Nutzen macht, also die Menschen vor Ort zweimal missbraucht, das war absehbar, denn es gehört ja offensichtlich zur Kriegslogik mit dazu. Und den Kampf um die öffentliche Meinung, die weltweite Sympathie hat Israel sehr, sehr schnell verloren, weil wir offensichtlich eine Tendenz dazu haben, der Hamas-Propaganda auf den Leim zu gehen. Und Sie haben es erwähnt, wir haben weltweit mehr antisemitische Übergriffe. Das ist offensichtlich ein sehr, sehr starkes Thema, das gerade durch den lange andauernden Krieg neu befacht wurde.
Sie sind ja sehr viel unterwegs, auch außerhalb von Israel, jetzt in Österreich, ein paar Tage auf Lesetour. Wie begegnen Ihnen die Leute? Was sind da für Fragen? Also was kommt da? Also wie erleben Sie das abseits von der Berichterstattung, was man medial mitbekommt? Und Sie sind ja dann ein direkter Ansprechpartner bei Lesungen oder in Ihren Pfarren oder in Ihrer Heimatgemeinde. Wie kommunizieren die Leute? Was möchten die wissen von Ihnen? Also wie nehmen Sie diesen Krieg wahr? Wie Wie sind da die Fragen?
Meine Wahrnehmung ist, dass viele Rückmeldungen eher, ich sage jetzt mal, etwas undifferenziert sind, dass die Fragen sich wiederholen, dass natürlich alle unter dem Eindruck der letzten Berichterstattung stehen. Und natürlich sorgt das für Emotionen und wühlt auf, wenn man die Zerstörungen sieht und wenn man sieht, wie viele Menschen mittlerweile ums Leben gekommen sind. Aber ich stehe nicht an, auch ganz ehrlich zuzugeben, also bei manchen Fragen, die mir gestellt werden, habe ich schon das Gefühl, naja, da ist eine gehörige Portion nicht wirklich bewältigter Antisemitismus auch mit dabei in der Fragestellung. Auf der anderen Seite macht mich auch nicht glücklich, wenn ich bei manchen Fragen dann halt mitkriege, naja, Islamismus ist halt für viele gleichbedeutend mit Islam und jeder Muslim denkt offensichtlich so, wie man ihn ganz gerne in dieser Schablone sehen möchte. Also wir haben beide Phänomene und ich glaube, die Statistiken, die Zahlen zeigen das ja. Also es nehmen antisemitische Übergriffe zu, genauso wie Islamophobie auch in Österreich zugenommen hat in den letzten Monaten, gerade aufgrund des Kriegsgeschehens. Viele Menschen haben ihre Meinung zu dem Thema und rütteln auch nicht daran. Und ich mache schon den Eindruck, also die wirklich bereit sind, ihre Meinung, ihr vorgefasstes Urteil zu ändern, weil sie plötzlich mit jemandem konfrontiert sind, der da 20 Jahre lang lebt, das sind die wenigsten. Also die allermeisten haben eine Frage, stellen sie und gehen dann trotzdem noch mit ihrer Meinung ein. Wenn meine Meinung zu ihrer Meinung passt, alles wunderbar. Und wenn sie nicht zusammenpassen sollte, ist mir in den letzten Monaten zweimal passiert. Viele Menschen, die nicht damit umgehen können, werden dann relativ schnell emotional und ausfällig. Also ich wurde auch zweimal mit der Frage konfrontiert, naja, so wie ich das darstellen würde, würde ich ja offensichtlich von der israelischen Regierung bezahlt werden. Das ist natürlich vollkommener Humbug, aber wenn Menschen Argumente ausgehen und nicht bereit sind, ihre Meinung zu ändern, dann wird es halt untergriffig.
Das heißt, Sie erleben eine extreme Polarisierung, was die Meinung zu Israel und zu diesem Krieg betrifft.
Seltsamerweise ja, seltsamerweise deswegen, weil der Diskurs bei uns vor Ort in Jerusalem, in Israel, in den Palästinensergebieten wesentlich differenzierter geführt wird als außerhalb des Landes.
Können Sie das erklären?
Also ich habe in den letzten Monaten keinen Israeli getroffen, der jetzt, ich spitze es etwas zu, der mit Netanyahu als Premierminister mit seiner Art der Kriegsführung einverstanden gewesen wäre. Und gleichzeitig sagen alle, viele Israelis, das ist ein neuralgischer Moment, hier geht es um unsere Existenz, wir sind hier tatsächlich als Staat bedroht und insofern braucht es eine starke Antwort unserer Regierung, unserer Armee. In Zeiten des Krieges wird eine Regierung nicht hinterfragt, nicht bis zu dem Punkt, dass es zu Neuwahlen kommen könnte. Die wären jetzt auch schwer durchführbar und ich habe große Zweifel, ob uns als außenstehende Beobachter das Ergebnis eines Wahlgangs jetzt auch tatsächlich gefallen würde, denn das könnte zu Überraschungen führen, bis dahin, dass man dann vielleicht auch Netanyahu noch hinterher trauert, je nachdem, was dann das Ergebnis sein könnte. Aber man steht hinter der Armee, man vertraut der Armee. Das ist jetzt wiederum besser geworden nach dem Komplettversagen am 7. Oktober. Man weiß, dass es notwendig ist, Macht zu demonstrieren und Stärke zu demonstrieren und Einheit innerhalb der eigenen Gesellschaft. Aber das hindert keinen Israeli daran, offen Kritik zu äußern und nicht nur aus dem Kreis der Angehörigen von den Geiseln, sondern auch weit darüber hinaus. Aber es bleibt dabei, in Zeiten des Krieges steht diese Gesellschaft, gerade weil sie als Ganze bedroht wird, zusammen und notgedrungen auch hinter der aktuellen Regierung.
Das heißt, der Bruch durch die Gesellschaft geht auch, ist relativ groß durch die israelische Gesellschaft, aber es gibt trotzdem einen gemeinsamen Nenner, dass man hinter diesen Maßnahmen steht. Das heißt, das Vorgehen in Gaza, das kann man ja natürlich kritisieren. Also es gibt auch viel Kritik von außerhalb, aber auch innerhalb von Israel, so wie ich Sie verstanden habe.
Man trifft bei seinem Gesprächspartner durchaus unterschiedliche Meinungen. Die sind vielleicht jetzt nicht direkt kompatibel in unserem Empfinden, aber gehören zum ganz normalen Diskurs mit dazu. Es ist eben nicht so einfach hier gut, böse Schwarz-Weiß-Malerei, so wie es wir ganz gerne hätten als außenstehende Beobachter. Wir führen ja zum Teil auch im Freundeskreis, Familienkreis Stellvertreterkriege, wo die Rollen klar vergeben sind. Sowas erlebe ich in dem Land nicht. Auch die, wenn ich so sagen darf, Kultur der öffentlichen Diskussion, wenn ich Tageszeitungen anschaue, die Debatten, die Analysen, die da geführt werden in den Feuilletons, das ist ja ein Maß an Reflexion, das wird uns gut tun und genauso auch auf palästinensischer Seite. Also auch wenn viele Menschen Mitleid, Sympathie empfinden mit den Zivilopfern im Gazastreifen, heißt das ja noch lange nicht, dass die jetzt zwangsläufig alles Hamas-Repräsentanten wären. Die Menschen in der Westbank haben sehr wohl verstanden, das ist vielleicht ein Unterschied zur Bevölkerung im Gazastreifen, dass das, was dort passiert, auch durchaus durch die Hamas mitverursacht wurde und dass den Hamas-Verantwortlichen das Schicksal der eigenen Menschen offensichtlich egal ist. Das versteht man in der Westbank durchaus. Früher hat es geheißen, würden da Wahlen stattfinden, würde die Hamas gewinnen. Da wäre ich mir jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher, denn solche Zustände wie im Gazastreifen wünscht sich in der Westbank niemand. Da sind eher andere Themen tonangebend.
Jetzt dauert der Krieg ein Jahr, hat sich in den letzten Tagen ausgeweitet auf den Libanon. Libanon ist ja faktisch seit dem 7. Oktober in den Krieg eingetreten, indem sie permanent Raketen auf Israel schießt. Das sind, glaube ich, mittlerweile Tausende. Die letzten zwei, drei Tage erleben wir eine Intensivierung der Kampfhandlungen. Wie schätzen Sie das gegenwärtig ein? Es gibt große Warnungen, dass das wirklich jetzt ein Flächenbrand sein könnte, der da ausgelöst wird. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Ich habe aufgehört zu zählen. In meinen 20 Dienstjahren wurde immer wieder mal die dritte Intifada herbeigeredet und sie ist nach wie vor nicht eingetreten und sie wird auch nicht eintreten, weil eine Intifada schließlich auch eine funktionierende Wirtschaft braucht, um das Ganze zu finanzieren. Es ist eine Frage, wie definiere ich Intifada? Ein Volksaufstand als ein Ganzer, der die ganze Bevölkerung erfasst, Palästinas, das wird so nicht mehr geben, wie wir es bei der ersten und zweiten Intifada erlebt haben. Und genauso vergleichbar mit der Hisbollah, die hat von Anfang an gesagt, es geht ihr primär darum, die Hamas zu unterstützen, dadurch, dass sie israelische Verbände im Norden einfach bindet, die Angriffe fortführt, aber immer in einem Maß, das, ich sage jetzt mal, überschaubar bleibt, das offensichtlich abgesprochen ist, intern natürlich, offensichtlich auch mit dem Iran. Also eine große Eskalation will man nicht. Es bleibt immer so, wenn du das tust, mache ich das, ich reagiere so. Und natürlich, ja, jetzt wiederum die Frage nach dieser Geschichte mit den Walkie-Talkies und den Pagern, lässt man sich das gefallen oder schlägt man zu? Die Hisbollah hat immer gesagt, wenn der Krieg im Gazastreifen beendet ist, stellen auch wir unsere Kampfhandlungen ein. Von der Seite scheint das durchaus klar zu sein. Die Frage, die sich eher stellt, ist, will man das von israelischer Seite? Hier gibt es ja 60.000 Menschen, die seit Monaten evakuiert sind aus den Städten und Dörfern an der Nordgrenze, Israel hin zum Libanon. Die können nach wie vor nicht nach Hause. Die wollen klare Verhältnisse haben, die wollen in Sicherheit leben und fordern immer wieder von der eigenen israelischen Regierung, hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Und das ist natürlich ein Auftrag, den auch die Regierung nicht überhören kann. Also nützt man jetzt die Situation, um die Hisbollah auch gleich mal zu reduzieren in ihrer Kampfkraft, oder aber gibt man sich damit zufrieden zu sagen, ja okay, also wenn sich die jetzt wiederum einkriegen, dann soll es uns auch so recht sein. Das ist eher eine Frage, der Ball liegt, glaube ich, eher bei der israelischen Regierung zu sagen, okay, wie weit wollen wir hier für klare Verhältnisse sorgen?
Das heißt, die Befürchtungen haben Sie nicht, dass der Iran wieder mit eingreift oder dass es da zu einem größeren Konflikt kommt? Es gab ja einen Angriff des Irans, was ja auch eine Novität war, das erste Mal, dass der Iran mit Raketen Israel angegriffen hat. Die Gefahr sehen Sie derzeit nicht.
Die sehe ich deswegen nicht, weil angesichts der amerikanischen Truppenverbände, die im Mittelmeer sind, sehe ich nicht, dass der Iran gewillt ist, seine eigene Existenz in Frage zu stellen. Also ist ja absehbar. Also sollte Iran noch einmal direkt eingreifen in die Kampfhandlungen, sollten die Amerikaner darauf reagieren, sollte Israel auch direkt darauf reagieren, ist ja alles andere als klar, dass die eigene Bevölkerung dabei stillhält und mitspielt. Ja. Also genauso gut wäre es denkbar, dass im Iran selber nochmal eine kleine Revolution
passiert.
Und das wollen, glaube ich, die Mullahs nicht wirklich eingehen, dieses Risiko.
Krieg sollte man immer vom Ende her denken. Die Kampfhandlungen werden irgendwann aufhören. Wie sehen Sie ein Szenario, dass der Gazastreifen befriedet werden kann, wie es wieder zu einem Dialog zwischen Palästinensern und Israelis gibt? Ist das ein Prozess, der über Jahre und Jahrzehnte gehen wird? Ist es ein Prozess, der überhaupt derzeit eingeleitet werden kann? Also wie sehen Sie da die Prognosen? Sind die eher pessimistisch oder haben Sie einen gewissen Optimismus auch?
Ich nein. Dazu Optimist zu sein, in dem Fall allerdings vorsichtig optimistisch. Also ich sehe nicht so wirklich, wie die Fatah-Regierung aus Ramallah den Gazastreifen administrieren soll. Auch wenn sie vordergründig sagen, ja, das wollen wir, das machen wir. Abbas versucht, den Gazastreifen zu besuchen. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass die Menschen im Gazastreifen einer Regierung Abbas so weit vertrauen, als dass sie das akzeptieren würden. Auf der anderen Seite, wer bleibt von der Hamas übrig? Will man denen wirklich wiederum Regierungsgewalt anvertrauen? Also ich glaube, es wird in einer Phase sicherlich so etwas brauchen wie vielleicht sogar eine internationale Verwaltung des Gazastreifens. Ägypten reißt sich ja auch nicht sonderlich drum, haben sie noch nie getan, sich für den Gazastreifen zu interessieren. Vielleicht wäre es sogar denkbar, eine Kombination aus den Vereinten Nationen gemeinsam mit der Arabischen Liga, also eine Konstellation, die auch für die Menschen akzeptabel ist vor Ort, zu installieren, zumindest für eine gewisse Zeit. Es braucht auch so etwas, es ist ja seit Jahren ein Thema, wer von der Zwei-Staaten-Lösung träumt, hat in den letzten Jahrzehnten übersehen, dass wir vorher einen innerpalästinensischen Versöhnungsprozess brauchen zwischen Hamas und Fatah. Also das muss man mal auf den Weg bringen, um zu sehen, was kristallisiert sich dabei heraus, was entspricht wirklich den Erwartungen der Menschen vor Ort, ob da jetzt Wahlen wirklich das geeignete Mittel dafür sind, um das jetzt in der jetzigen Phase zu klären, wage ich auch zu bezweifeln. Aber es braucht auch diese Kommunikation innerhalb der verschiedenen Fraktionen der Palästinenser, um klarzukriegen, wie soll es weitergehen. Also hier ist nicht viel, hier ist alles Porzellan zerbrochen worden und ich zweifle ernsthaft dran, dass die Hamas mit dem 7. Oktober ihrem eigenen Volk einen Gefallen getan hat. Ja, das ist ja, undenkbar. Ja. Also es braucht sicherlich einen Dritten im Bunde, vielleicht sogar einen Vierten im Bunde zwischen Israelis und Palästinensern, der im ersten Moment dafür sorgt, dass hier zunächst einmal die Schäden behoben werden, man ausreichend Zeit hat, die Wunden zu heilen, also jetzt nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen. Hier sind ja viele Wunden geschlagen worden durch dieses Massaker, die hohe Zahl an Verletzten, Toten, an Traumatisierten, an Kindern und Jugendlichen, jetzt auch im Gazastreifen. Viele sagen auch, das kann nicht gut enden bei all den Jugendlichen. Gaza-Bevölkerung, über 57% sind unter 30 Jahre alt, die das jetzt miterleben, ein Jahr lang. Alles an Existenz, was man sich erträumt hat, ist weg. Also ich bleibe vorsichtig optimistisch. Es gibt natürlich immer einen Weg der Versöhnung.
Aber wird es auf der palästinensischen Seite irgendwelche neuen handelnden Personen geben, denen man das Vertrauen schenken könnte? Oder ist da komplett, wie Sie sagen, das Porzellan zerschlagen? Es gibt ja einige Personen, über die man spricht, die zum Teil auch im Gefängnis sitzen, wo man sagt, die könnten eine Rolle übernehmen, abseits der Hamas und der Fatah. Also ist da irgendwo ein Strohhalm zu sehen, wo man sich dran klammern kann? Oder ist das völlig aussichtslos derzeit?
Also vor dem 7. Oktober dachten wir, das größte Thema wird die Nachfolge von Mahmoud Abbas sein, wenn er eines Tages nicht mehr Präsident ist. Das ist ja, alles andere ist geklärt. Ja. Vor dem 7. Oktober dachten wir, es könnte zu einem Bürgerkrieg innerhalb der palästinensischen Fraktionen kommen. Also man müsste deutlich machen, wer soll diese Funktion ausüben. Das ist aber nicht nur eine Frage der Palästinenser, sondern auch etwas, was man mit der Arabischen Liga mal besprechen müsste. Aber das scheint jetzt offensichtlich alles nicht mehr akut zu sein. Mahmoud Abbas träumt ja offensichtlich von der Machtübernahme auch im Gazastreifen. Gegen Ende seiner politischen Laufbahn wäre das natürlich für ihn ein krönender Erfolg, die beiden Bevölkerungsgruppen wieder zusammengeführt zu haben. Das ist sehr fraglich, ob das so funktionieren kann. Und weil Sie es angesprochen haben, also ich persönlich glaube eher nicht, dass jene palästinensischen Politiker, die in einem israelischen Gefängnis sitzen, in der Lage sein werden, das palästinensische Volk hinter sich zu vereinen, denn die haben ihren Heldenstatus, solange sie im Gefängnis sind. Sobald sie da entlassen sind, um politische Aufgaben zu nehmen, wird jeder Palästinenser davon ausgehen, dass die mittlerweile so brainwashed sind, dass sie als Informanten für die israelische Regierung arbeiten würden. Also der ist Held, solange er im Häfen sitzt, aber sobald er draußen ist, hat er den Heldenstatus verloren.
Das heißt, eher eine vorsichtig optimistische Prognose, also eigentlich eine pessimistische, wenn man es so sieht, was Sie sagen, solange die Palästinenser nicht intern geeinigt sind, und das ist wahrscheinlich nicht anzunehmen, dass das die nächsten Jahre passieren wird. Das heißt, dieser Konflikt wird dahin plätschern in einer Intensität, die halt abnimmt, wahrscheinlich nicht so wie jetzt. Das heißt aber, es wird der Status quo beibehalten werden.
Wir wollen ja wohl davon ausgehen, dass wir den Tiefpunkt dieses Konflikts erreicht haben mit dem Krieg und mit dem 7. Oktober. Was sehr zu wünschen wäre, ist, dass es Versuche des direkten Gesprächs wieder gibt. In den letzten Jahrzehnten hatte man ja eher den Eindruck, dass man den Nahostkonflikt versucht zu lösen, indem man mit Dritten und Vierten über das Schicksal der Palästinenser spricht und die gar nicht mehr direkt an den Verhandlungstisch holt. Also es braucht wiederum direkte Gespräche. Und da muss man, glaube ich, wirklich wieder bei ganz Null anfangen nach all dem, was passiert ist. Das sind wahrscheinlich einfache Initiativen, wo man mal zusammenkommt, natürlich in einer Ebene, wo es auch Sinn macht, wo auch Entscheidungsträger mit dabei sind. Und für die arabischen Länder in der Nachbarschaft, ja, die sind eigentlich aufgerufen, dafür zu sorgen, dass es innerhalb der palästinensischen Gesellschaft zu diesem Versöhnungsprozess kommen kann. Das ist ja nichts, was Israel lancieren könnte und auch gar nicht akzeptiert werden würde. Also hier ist ein deutlicher Nachholbedarf. Da hätte man sich die letzten 20 Jahre drum kümmern können, aber offensichtlich haben sich weder die einen noch die anderen wirklich dafür interessiert, wie es den Palästinensern geht.
Das heißt, das Interesse war nicht so groß und wahrscheinlich braucht es auch eine neue israelische Regierung, um diesen Prozess einzuleiten.
Da stellt sich die Frage, die israelische Gesellschaft ist aufgrund des Massakers doch deutlich in israelischen Verhältnissen nach rechts gerückt und würde, glaube ich, klare Verhältnisse, auch militärische Erfolge, eindeutige militärische Erfolge begrüßen, die halt wirklich ausschließen, dass sich so etwas wiederholt. Nicht nur in unmittelbarer Zukunft, sondern grundsätzlich. Also es gibt Berichte darüber, dass die jetzt noch als Kleinparteien in der Koalition sitzenden Regierung Israels Zulauf hätten, gewinnen würden. Der Likud würde auch verlieren, aber immer noch als stärkste Kraft in der Knesset sitzen können, wenn man diesen Umfragedaten glauben darf. Also es bleibt abzuwarten, wie sich die israelische Gesellschaft, das erst nach dem Ende des Krieges, denn jetzt ist die Stimmung nach wie vor sehr, sehr explosiv und aufgeheizt, aber nach einem offiziellen Ende des Krieges, wie man sich dann neu findet.
Und neu orientiert. Vielleicht noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Situation. Sie sind seit 20 Jahren in Jerusalem, möchten das auch weitermachen. Vielleicht können Sie mir erklären, wie die christliche Community in diesem Konflikt, welche Rolle spielen diese? Relativ klein, aber trotzdem hört man diese Menschen oder welche Rolle könnten die spielen in einem Versöhnungsprozess zum Beispiel?
Es gibt arabische Christen, Palästinenser, die in ihrer Minderheit natürlich kaum wahrgenommen werden. Weder jetzt von der muslimisch-palästinensischen Mehrheitsbevölkerung in ihren Gebieten, noch jetzt von der israelischen Administration. Da war die Gesprächsbasis nach beiden Seiten schon mal besser. Aktuell mit dem Kriegsgeschehen geraten diese Menschen natürlich ein bisschen zwischen die Fronten. Denn einerseits sind sie als christliche Palästinenser und damit natürlich auch ihrer eigenen Gesellschaft, ihren eigenen Volksgenossen verpflichtet. Aber als Christen haben sie nochmal einen anderen Blick. Natürlich nicht diesen Militanten der Hamas, der islamistisch unterfüttert ist. Damit können sie zwangsläufig natürlich nichts anfangen. In ihrem Weltbild stehen sie wahrscheinlich sehr, sehr oft Israelis näher als jetzt anderswo. Und damit werden sie notgedrungen, möchte ich sagen, zum Feindbild, sowohl für die einen als auch für die anderen. Manche würden sie jetzt als Einfallstor westlicher Werte, und das ist zwangsläufig für viele halt dekadent, wahrnehmen. Und für Israelis bleiben sie oftmals, weil sie Palästinenser sind, ein Sicherheitsrisiko. Und trotzdem, weil sie zwischen den Fronten stehen, haben sie natürlich auch die Möglichkeit, mit beiden Seiten im Gespräch zu bleiben, mit beiden Seiten in Kontakt zu bleiben. Und das Einzige, was wir jetzt tun können, ist, gerade als Ausländer, als ausländische Christen, die dort leben, ist, die Stimmen der lokalen Christen vor Ort zu verstärken. Wenn sie in der Gefahr stehen, aufgrund der prekären Situation, in der sie leben, dass sie eben nicht wahrgenommen werden, ist es unsere Aufgabe, auch für, es gibt ja nicht nur uns, sondern unzählige internationale Einrichtungen, die vor Ort tätig sind im Heiligen Land, die Stimmen der lokalen Bevölkerung zu verstärken, ihnen Gehör zu verschaffen und uns gleichzeitig anzubieten, im wahrsten Sinn des Wortes, für Israelis und Palästinenser als Orte der Begegnung, des Austausches, des Kennenlernens, wie auch immer man das fassen möchte. Da kann man natürlich sagen, lieber Herr Rektor, das ist jetzt irgendwie marginal und bleibt immer klein und ist vielleicht auch naiv, würde ich sofort unterschreiben. Ich sehe das durchaus nüchtern und rational. Natürlich ist das naiv. Ich stelle mir nur die andere Frage. Haben wir aktuell wirklich den Luxus, auf so etwas zu verzichten, auf solche Angebote zu begegnen und zum Gespräch, auch wenn es kleine Zeichen sein sollten, aber die Zeit, in der wir leben, erlaubt es nicht zu sagen, okay, nachdem wir klein sind, eh nicht wahrgenommen werden, eh keine Rolle spielen, dann lassen wir es gleich von vornherein. Das kann es nicht sein. Dazu ist die Stimmung zwischen Israelis und Palästinensern viel zu vergiftet und es braucht offensichtlich eine dritte Stimme, die mitspricht.
Das heißt, Sie sehen sich durchaus in einer Rolle hier als Vermittler, auch wenn es im sehr Kleinen ist, zu agieren.
Ich, mich, genauso wie alle anderen Einrichtungen, die wir vor Ort haben, das ist ja zum Teil sehr, sehr weitreichend. Das ist ja auch zum Teil so, dass wir aus unterschiedlichen Ländern kommen, Herkunftsländern, Europa, auch darüber hinaus. Wir haben unsere Möglichkeiten der medialen Vermittlung, wir haben unsere Kontakte. Auch viele von uns sind durchaus gut vernetzt mit Regierungsstellen und Medien. Das heißt, Israel und die Palästinenser sehen das durchaus, dass obwohl die Christen in einer Minderheit sind, aber nicht für sich alleine sprechen. Hier geht es nicht nur um die kleine Zahl derer, die vor Ort leben, sondern um die Mittel und Wege, die Kanäle, die wir haben, Anliegen zu transportieren. Und das greift weit darüber hinaus als das, was wir vor Ort sehen.
Dann sage ich danke für das Gespräch. Darf vielleicht Ihr Buch noch empfehlen, 20 Jahre und Ihre Eindrücke und Ihre Erlebnisse in Jerusalem, im Österreich Hospiz.
Es greift das Thema natürlich auf, irdisches Jerusalem über Heiliges und Schwieriges. Also man wird beides darin finden, man wird einige Pilgerorte drin finden und man wird auch sehr, sehr deutliche Hinweise darauf finden, wie das Zusammenleben vor Ort wirklich aussieht.
Ich freue mich schon, es zu lesen. Danke für das Gespräch und danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.